Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und heute möchte ich mich mit gleich zwei Gästen unterhalten über ein sehr, sehr schönes Thema, wie ich finde, nämlich das Thema Trekking-Camps. Das erlaubt uns ja ganz legal wild zu zelten, mehr oder weniger. Also es ist natürlich wirklich legal. Und ich mag da heute sprechen mit der Uta Holz, ihres Zeichens Geschäftsführerin vom Verein Südliche Weinstraße und somit zuständig fürs Tourismusmanagement. Hallo Uta. Und mit dem Armin Klein. Wir haben uns nämlich einen Experten dazu geholt, der zuständig ist für eins der Trekking-Camps, Trekking-Plätze oder Trekking-Camps in der Pfalz, nämlich für den Trekking-Platz in Eußertal. Hallo Armin.
Ja, hallo Kerstin. Du bist ein kleines bisschen auf dem Irrweg und zwar nicht der Platz in Eußertal, sondern in Annweiler. Aber nicht weiter schlimm.
Aber es ist die Pfalz, das ist die Hauptsache.
Es ist die Pfalz, Mitte drin. Ja.
Okay, die Pfalz, da freue ich mich deswegen, dass wir zusammen sprechen, weil ihr wart nämlich die Ersten. Die Trekking-Camps in der Pfalz gibt es seit 2009. Ihr habt mit zwei Plätzen gestartet. Burgruine Guttenberg und am Kalmit. Das ist, glaube ich, auch die höchste Erhebung des Pfälzerwalds. Ne?
Nee, stimmt eigentlich auch nicht. Wir haben tatsächlich gleich mit sieben Plätzen begonnen im Jahr 2009.
Okay.
Ja, genau.
Oh, gleich
da war Armin, genau. Armin Seiner war gleich von Anfang an dabei.
Ah, guck an. Da bin ich dann, habe ich mich selber falsch informiert. Aber gut, ihr habt mit sieben gestartet. Jetzt habt ihr 15 Stück. Das stimmt aber, hoffe ich. Okay. Aber ihr wart die Ersten und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir jetzt eben darüber reden, weil man möchte natürlich gleich die Pioniere der ganzen Angelegenheit haben. Inzwischen gibt es 14 Regionen, 15, wenn man Schleswig-Holstein dazu nimmt, das ist aber eher so ein bisschen anderes Konzept. Also die Idee hat sich sehr weit verbreitet. Aber da kommen wir auch gleich zum ersten Punkt. Warum sollte ich dann in den Trekking-Camp gehen statt auf den Campingplatz?
Gut, es ist was ganz anderes. Also ein Trekking-Camp muss man sich so vorstellen, es liegt mitten im Wald. Es gibt dort die Möglichkeit, sein Zelt aufzubauen. Mittlerweile sind es bei uns 4 Zelte, die pro Platz zugelassen sind. Am Anfang hatten wir mal 6, aber wir haben es dann reduziert. Mhm. Es gibt eine Feuerstelle und es gibt ein Klohäuschen, so richtig schön mit einem Herz vorne drauf, wie man sich das vorstellt, mit einer Trockentoilette. Und das war's. Also okay. Kein Vergleich zu einem Campingplatz, wo es sanitäre Anlagen gibt, wo es auch viel mehr Plätze gibt. Und das macht dann letztlich auch die Besonderheit von Trekking bei uns im Pfälzerwald und am Donnersberg aus, dass man diese Alleinübernachtungsillusion hat. Das war tatsächlich eins der Kriterien, was wir uns am Anfang gegeben haben. Man soll sich fühlen wie in der Wildnis, obwohl man gar nicht so weit weg aus der Zivilisation ist.
Und das ist auch eigentlich der Unterschied zum wilden Zelten, wenn man das nochmal kurz aufnehmen darf, wo man dann wirklich ohne jegliche Infrastruktur im Wald ist oder auf einem Hügel oder wo auch immer und einfach auch mit einem Fuß jenseits der legalen Grenze, muss man auch ganz klar sagen, denn Wildzelten ist in Deutschland einfach nicht erlaubt. Manchmal wird ein Auge zugekniffen, wenn man biwakiert, aber das Feeling, denke ich, ist ähnlich, aber es ist einfach legal und absolut genehmigt, bei euch zu übernachten.
Ja, genau. Und das war letztlich auch ein ausschlaggebender Grund, warum wir diese Trekkingplätze überhaupt eingerichtet haben. Also ganz ursprünglich war das eine Idee, die kam vom Forst. Und zwar deshalb, weil die Förster gesagt haben, sie haben keine Lust, diese illegalen Camper zu verjagen, was sie machen müssen, wenn sie sie finden. Und die gab es immer. Und deshalb haben wir eine legale Möglichkeit geschaffen an Plätzen, die auch für die Natur unschädlich sind. Also wir haben ganz bewusst versucht, rauszubleiben aus irgendwelchen Stillezonen im Biosphärenreservat, aus Kernzonen, aus Wasserschutzgebieten und sind an solche Stellen gegangen, die einfach naturschutzrechtlich unproblematisch sind. Und das war dann auch so gleich die erste Hürde, die wir eigentlich nehmen mussten. Also mein allererster Gang oder meine allererste Sitzung, die ich damals hatte, als dieses Thema aufkam, war, der Naturschutzbeirat Südliche Weinstraße, wo dann Gruppen vertreten sind wie BUND, Naturschützer, auch Jäger oder die Förster und eben alle Interessenvertretungen, die im Wald mit vorkommen und die auch vor allem auf diese Naturschutzbelange des Waldes schauen und dass wir da eben eine legale Möglichkeit finden, um beidem gerecht zu werden, sowohl den Treckern, dem Tourismus, als auch auf der anderen Seite den Naturschutz. Ja, auch wirklich ja, so ganz bewusst vor dem Hintergrund des, was man kennt, das schützt man. Ja. Und deshalb hatten auch die Naturschutzbehörden bei uns da von Anfang an ein Interesse, das Ganze zu unterstützen.
Weil das erstaunt mich schon, weil ich dachte immer, dass so der Forst, der Förster, der Jäger, der Jagdverband oder eben Naturschützer sagen, na, wir wollen eigentlich nicht nur mehr Leute im Wald haben. Und bei euch war das tatsächlich so, dass die 2009 rum oder 2008 wahrscheinlich schon auf euch zugekommen sind und gesagt haben, boah, wir finden immer mehr Leute zufällig im Wald und jetzt müssen wir was tun. Jetzt stellen wir das auf legale Füße.
Ja, also von Seiten des Forstes war das so. Mhm. Am Anfang waren diejenigen, die nicht so ganz mit der Idee glücklich waren, tatsächlich dann auch die Jäger. Mhm. Aber ich muss sagen, dass wir ja schon nach sehr kurzer Zeit eigentlich ein sehr gutes Verhältnis zu den Jägern, zum Jagdverband auch bekommen haben. Mhm. Da war am Anfang einfach diese Erwartung, es kommen jetzt Leute in den Wald, die machen da Halligalli und vertreiben das Wild und die wollen wir überhaupt nicht. Aber so ist es ja nicht. Also die Leute, die eine Trekkingtour machen, die im Wald übernachten wollen und wirklich dieses ganz einfache Erlebnis suchen, das sind ja solche, die sehr naturverbunden sind und die eben nicht Halligalli im Wald suchen und da den Lautsprecher mitnehmen und Party feiern. Und das ist uns auch von Anfang an sehr wichtig gewesen, dass wir einfach diese Naturverbundenheit der Leute fördern wollen und auch solche suchen, die eben genau dieses Abenteuer im Wald suchen und nicht auf eine Party gehen wollen.
Ja, da wollte ich gerade eine Frage an Armin anschließen. Mhm. Armin, du bist ja wahrscheinlich als Kümmerer, wie es so schön bei euch heißt, auch öfter auf deinem Trekkingplatz unterwegs und schaust eben danach. Was sind denn das für Leute, denen du vielleicht auch in den Camps begegnest? Wer nutzt das dann wirklich?
Ja, das ist das Schöne, dass es eigentlich ja querbeet ist durch die ganze Gesellschaft. Mhm. Aber in der Regel sind es Leute, die wirklich die Natur suchen. Das sind viele, die zum Beispiel in Norwegen, Schweden und Gott weiß wo unterwegs waren.
Daher kennt man sowas auch her, dieses draußen.
Und die sind heilfroh, dass sie in Deutschland jetzt das ganz legal machen dürfen. Mhm. Was ich toll finde, es sind viele Familien mit Kindern, die draußen sind.
Wow.
Und die Kinder, die brauchen kein iPhone oder sonst irgendwas. Die sind abends hundemüde und krabbeln ins Zelt und freuen sich, wenn sie noch ein bisschen am Feuer sitzen können, sofern man Feuer machen darf. Und ja, also wie gesagt, querbeet durch alle Gesellschaftsschichten. Wir sind international. Ich hatte letztes Jahr zum Beispiel eine junge Dame aus Ecuador, einen jungen Mann aus Japan und so weiter. Also man trifft alles Mögliche draußen.
Ja, und du bist, wie oft gehst du denn in dein Camp und guckst nach dem Rechten? Ist das einmal die Woche oder gehst du zweimal die Woche in der Hauptzeit?
Ja, einmal die Woche, je nachdem. Einmal die Woche. Mhm. Wenn der Besucherantrag hoch ist, dann geht man vielleicht auch zweimal.
Ja.
Aber ansonsten einmal die Woche.
Und bist du zufrieden mit den Besuchern, dass die ihren Müll wieder wegnehmen oder mitnehmen, dass die nichts zerstören? Kann man das sagen, dass die in der Regel pfleglich mit dem Platz umgehen?
Also da muss man die eigentlich richtig loben, denn 99% oder 99,5% sind absolut in Ordnung. Da liegt nichts draußen rum, da wird nichts hinterlassen. Die gehen mit dem Platz pfleglich um, die nehmen ihren Müll wieder mit. Und wenn dann was sein sollte, dann schreiben sie es auch ins Gipfelbuch rein, wenn am Platz irgendwas nicht ist. Aber ansonsten, meine Telefonnummer ist ja auch veröffentlicht, also können sie auch anrufen. Aber in der Regel null Probleme oder nahe
also
null.
Also Gipfelbuch ist, da liegt pro Platz, habt ihr ein Buch ausliegen, wo man sich eben einen Gruß hinterlassen kann, eine Beschwerde
so
oder die schiere Freude ausdrücken, weil es so schön war, wie auch immer.
Also Beschwerde gibt's eigentlich ganz, ganz selten, sondern meistens ist so, dass die Leute sich bedanken für die Möglichkeit, hier legal im Wald zu übernachten. Und das ist eigentlich das Schöne, weil das macht auch Spaß, das macht mir auch Spaß. Sonst,
sonst zählt man es auch nicht tun. Ne?
Genau.
Ja. jetzt haben wir schon ein bisschen gehört, es macht total Spaß. Wie fange ich denn mit dem Ganzen an? Da ein Hinweis in eigener Sache. Auf der Outdoor-Homepage outdoor-magazin.com gibt es seit relativ kurzer Zeit die Zeltplatzsuche, wo man also bei sich im Umfeld nach Zeltplätzen gucken kann. Und da gibt es auch extra die Rubrik Trekking Camps. Also findet man alle in Deutschland, die in der Pfalz natürlich auch, ganz vorne dran, ist klar, wenn man das ordentlich eingibt, stößt man auch auf eure. Das ist aber mal der erste Schritt. Ich überlege mir, okay, ich hätte jetzt da eigentlich auch mal Bock drauf, illegal, also wild will ich eh nicht, so mit ein bisschen Absicherung, ein bisschen Komfort, also sprich eine Toilette zumindest und vor allem legal, das mag ich eigentlich mal tun. Wie steige ich da ein? Logge ich mich da auf eure Seite ein und guck einfach mal, weil man kann ja nicht einfach hinspazieren und sagen, so und ich zelte jetzt hier.
Genau, also ein Blick auf die Website empfiehlt sich auf alle Fälle.
Ich gebe die dann auch noch in den Shownotes an, eure Website direkt, dass man euch auch direkt finden kann. Genau. Mhm.
Wir haben auf dieser Website ganz viele Informationen. Da ist zum einen jeder der 15 Plätze beschrieben, weil die unterscheiden sich ja auch alle ein bisschen. Manche liegen so auf einem Höhenrücken, andere liegen ein bisschen in der Senke. Bei manchen hat man Ausblick oder hat auch irgendwelche Sehenswürdigkeiten in der Nähe. Bei anderen ist man eher so ein bisschen abseits. Also da verrät die Website ganz viel. Und ich würde empfehlen, sich erstmal Gedanken zu machen, wie lange möchte ich bleiben. Mhm. Der Armin hat vorhin gesagt, wir haben einige Kinder oder Familien mit Kindern, die bei uns gerne mal eine Trekkingtour machen. In der Regel bleiben die relativ kurz und haben nur so vielleicht 2 Übernachtungen und dazwischen einen Tag eine kurze Wanderung. Wir haben aber auch Trekker, die, ich sag mal, die Hardcore-Trekker sind, die schon eine ganze Woche unterwegs bleiben wollen und dann eben von einem Platz zum nächsten laufen oder sogar noch länger.
Das ist das Schöne bei euch, man kann die wirklich gut miteinander verbinden. Ich glaube, locker 3 Tage geht gut, 4 Tage oder eben auch länger. Und ihr gebt es auch auf der Seite ja an, ne? Also ihr habt da so Touren oder Routenempfehlungen hier, von da nach da kannst du eine schöne Runde gehen eben.
Genau, also wir haben eigentlich Tourenbeschreibungen von allen Möglichkeiten, also immer von Platz 1 zu Platz 2 oder dann von Platz 2 zu Platz 3 oder 2 zu 4. Also da gibt's tatsächlich ganz viele Möglichkeiten. Und oft reduziert sich auch die Anzahl der Möglichkeiten dadurch, dass eben schon viele Plätze langfristig gebucht sind.
Wie vorher muss ich denn buchen? Was empfiehlst du da?
Kommt drauf an, wenn man einen Platz sucht in den Ferien oder an den langen Feiertagswochenenden im Mai, Juni, dann würde ich empfehlen, wirklich schon frühzeitig im Winter zu buchen. Wir öffnen diese Buchungsplattform in der Regel im Dezember für das nächste Jahr.
Und die Saison geht von euch bis April bis Oktober, ne?
Genau, also die Saison vom 1. April bis Ende Oktober, beziehungsweise wenn Ostern genau um den 1. April herumliegt, dann versuchen wir meistens die Ferien schon in diesen Zeitplan mit einzuschließen. Dann kann es auch mal ein paar Tage früher sein. Ja, also für solche Hotspot-Termine würde ich auf jeden Fall empfehlen, wirklich schon frühzeitig im Winter die Plätze zu buchen. Und dann kriegt man auf unserer Website auch immer vorgeschlagen, wenn ich heute auf dem Platz 5 bin, dann passt eine Wanderung am nächsten Tag eigentlich nur auf den Platz 6 oder den Platz 4. Mhm. Dann zeigt mir das Buchungssystem auch die Möglichkeiten an, die ich dann innerhalb von einem Tag erreichen kann.
Okay, also ich muss nicht das total ausgebufft schon vorher mir überlegt haben, sondern das System hilft mir ein bisschen dabei bei der Buchung. Ja. Was kann ich denn anschließen oder was kann ich da vorlegen, sodass ich das irgendwie sauber hinkriegen kann. Ich habe nämlich auch bei euch ein bisschen gespitzt, also die Wochenenden sind echt gut besetzt, aber ich glaube, das ist in allen Trekking-Camps so. Ich habe bei Schwarzwald, weil es bei mir in der Nähe ist, eben auch mal geguckt, da war ich gedacht, puh, die Wochenenden schon ganz schön voll, wenn, dann muss man eigentlich auf unter der Woche sich ein bisschen ausweichen.
Ja, das liegt einfach daran, alle Outdoor-Themen sind mittlerweile unglaublich gefragt. Also Wandern, Mountainbiken und eben Trekking-Touren sind Möglichkeiten, die die Leute unglaublich gerne machen, gerade wenn sie aus der Stadt kommen. Also wir haben viele Gäste, die wirklich aus den Großstädten kommen und die suchen dieses Abenteuer und das bekommen sie hier. Und deshalb ist es auch so ja ein Hype eigentlich mittlerweile. Es war, mit Corona ist die Zahl der Trekker nochmal gestiegen. Das hat sich wieder etwas normalisiert.
Ich wollte gerade sagen, ist, glaube ich, wieder ein bisschen zurückgegangen. Jetzt, wo die Leute wieder ins Café und ins Kaufhaus und sonst wohin können, ist das doch wieder ein bisschen reduziert wahrscheinlich.
Ja, aber ich glaube, die Bekanntheit und auch die Beliebtheit haben zugenommen. Mhm. Also das merkt man schon auch dauerhaft.
Na gut, es ist ja eigentlich auch schön, wenn die Leute die Natur schützen. Du hast es ja selber gesagt, man schützt das, was man kennt. Und je mehr Leute jetzt diesen Naturgenuss haben, kann man hoffen, dass sie dann auch ein umso größeres Interesse haben, das zu bewahren. Jetzt würde ich gerne an Armin, der kann das wahrscheinlich am besten beantworten. Was brauche ich denn an Ausrüstung, wenn ich in die Trekking-Camps will?
Weniger wie die meisten mitnehmen.
Das ist schon mal schön, ja. Also ja. Lieber einen kleineren Rucksack, wo ich gar nicht so viel reinbringe.
Ja, ein vernünftiges Zelt oder reicht auch mal eine Plane. Zumindest an den meisten Plätzen ist ja genügend Wald und Bäume außenrum, dass man auch mal eine Plane zwischendurch spannen kann. Oder was ich in letzter Zeit eigentlich des Öfteren beobachte, dass Leute einfach mit Hängematte kommen und die zwischen die Bäume spannen und unter Umständen, wenn es mal regnen sollte, eine Plane oben drüber und dann ist auch gut.
Aber die müssen trotzdem einen Platz buchen, selbst wenn die jetzt, ich weiß nicht, habt ihr Plattformen, so Holzplattformen, wo die Zelte drauf sollen?
Nein,
ihr habt wirkliche Plätze, ne?
Wir haben wirkliche Plätze. Mhm. Die sind zwar teilweise ein bisschen eingeebnet, damit das Zelt halbwegs gerade steht, aber ansonsten ist das einfach ganz normaler Waldboden. Und ja, wie gesagt, ihre Ausrüstung, ihre persönliche Ausrüstung, ein bisschen Waschzeug.
Mhm. Wasser?
Teilweise ja.
Wasser mitnehmen?
Ja, macht Sinn, weil am Platz 4 zum Beispiel, dort ist in der Nähe zwar eine Quelle, aber wenn es dann sehr trocken ist im Sommer, ist dort nichts mehr mit Wasser, da kommt nichts mehr.
Und die Toiletten sind auch so reine Trocken- oder Komposttoiletten, also nicht so, dass ich da was habe. Toilettenpapier mitnehmen, gut.
Ja, genau, das ist nicht draußen.
Ja.
Ja, und wie gesagt, Lebensmittel. Und irgendetwas, wo man die Lebensmittel entweder an den Baum hängen kann, nicht wegen der Bären, sondern Bären hat es bei uns keine, höchstens Waschbären.
Ich wollte gerade sagen, die Waschbären, die sind ja auch auf dem Vormarsch, ja, ne? Die wissen auch, wo es was gibt.
Aber auch Wildschweine. Und wenn Wildschweine irgendwo was zu essen riechen, dann sind die recht interessiert.
Ja, klar. Also ein Haken oder sowas, habt ihr nicht eine Vorrichtung, wo man es hochzieht,
sondern
muss
so selber... Da sind genügend Äste da an den Bäumen.
Genau, also dran denken, irgendwie genug Zeltschnur oder ein extra Sattel
halt,
mitzunehmen.
Oder halt mitnehmen ins Zelt. Mhm. Und ansonsten braucht man nicht viel, ein bisschen Lebensmittel.
Ja.
Waschzeug braucht man nicht viel, man hat ja keine Gelegenheit zum Waschen. Das Schöne ist ja, wenn ich die Kinder oft sehe draußen, die stehen vor Dreck, aber das macht ja nichts, die fühlen sich wohl.
Ja.
Und das ist die Hauptsache.
Ich denke, das schadet auch nicht. Also muss ich ständig mit Sacrotan besprühen, um total klinisch rein zu sein. Also es ist vielleicht ganz gut, auch mal wieder in Kontakt wirklich mit Dreck, Erde
mit
und
Natur.
Zeugs zu haben.
Ich denke immer dran an einen Mann, der hat mich abends angerufen, spät und hat sich beschwert und hat gefragt, wo sein Zelt steht. Ich weiß nicht, hast du keins dabei? Ah nee, es hieß doch, die Zelte wären draußen vor Ort. Also, nö, da ist nix. Und habe ich gesagt, du, es ist doch ganz einfach. Habe ich gesagt, dann legst du deine Isomatte hin und deinen Schlafsack drauf. So wie es aussieht, regnet es nicht heute Nacht. Mhm. Und dann passiert also auch nichts. Ja, und die Schnorke, habe ich gesagt, ja, die wollen noch was zu fressen haben. Die wollen ja leben. Er wollte sich dann beschweren, aber ich vermute, dass ihn die anderen dann aufgeklärt haben. Ich habe dann nie mehr was von ihm gehört.
Ja gut, also soweit sollte man sich schon vorbereiten, dass man sich überlegt, dass man vielleicht ein Zelt mitnehmen sollte.
Aber ich hatte tatsächlich auch mal einen Herrn, der sich bei mir beschwert hat, weil er wehe Füße bekommen hat und Blasen und was weiß ich. Und der hatte tatsächlich einen viel zu schweren Rucksack dabei. Also der hat irgendwo im Fernsehen eine Reportage gesehen über die Trekkingplätze und ist in einen Outdoor-Laden gegangen, hat sich ganz neue Ausrüstung zugelegt und ist
das, was
los.
Man kriegen kann, ne?
Ja, genau. Und dann war er mit über 20 Kilo unterwegs und kein Wunder, dass er Blasen bekommen hat. Ja. Aber was soll man machen? Ja,
aber ich finde es auch tapfer, dass er sich dann bei euch beschwert. Weil ich meine, ihr habt ja nicht gesagt, du nimmst das jetzt alles mit und ziehst dir neue Schuhe an und dann leidest du mal so richtig schön. Ne? Also das...
Ich habe tatsächlich auch von einem Arzt hier in St. Martin neulich mal gehört, dass bei ihm öfter mal Trekker vorbeikommen, die sich einfach überschätzt haben und dann ja gesundheitlich ein paar Probleme bekommen haben, aber die wurden dort dann auch verarztet. Mhm. Also es ist wirklich nicht zu unterschätzen. Es ist schon anstrengend, wenn man eine solche Tour machen möchte und halt alles, was man braucht, mittragen muss. Wer das noch nie gemacht hat, sollte vielleicht mit einer kleinen Tour starten.
Mhm. Und vielleicht auch mal vor der Haustür mit einem deutlich schwereren Rucksack als jetzt für eine kleine Tageswanderung oder einen Spaziergang unterwegs sein, um einfach mal zu gucken, ey, kann ich mein Zeug überhaupt über 10 Kilometer mal am Stück tragen? Weil ich glaube, das ist so eine Mindestentfernung bei euch bestimmt auch zwischen den Camps.
So. Ja, also es sind mehr. Also so 10 bis 15. Mhm. Es sind Tagesetappen und wenn man ohne Gepäck unterwegs ist, sind 15 Kilometer ja kein Problem, aber mit einem schweren Rucksack sieht es dann oft gleich schon wieder anders aus.
Ja, vor allem darf man auch die Höhenmeter nicht vergessen dabei, weil oft denkt man, die paar Kilometer, aber wenn da einige Höhenmeter dazwischen sind, so als Warnung, man hebt eben das Gewicht seines Rucksacks dann auch bei jedem Schritt bergauf mit hoch. Ne? Also ja. Da sollte man sich wirklich als Einsteiger auch nicht komplett überschätzen. Aber ich finde, man sollte auch keine Angst davor haben. Was sollte man denn überhaupt so an Skills oder mentalen Einstellungen für so ein Camp mitbringen? Wir haben jetzt ja schon von Negativfällen gehört. Ne? Also,
ich habe vorhin schon gesagt, also wichtig ist es uns eigentlich, dass das Leute sind, die die Natur suchen. Und die, glaube ich, bewegen sich in der Natur sowieso schon mal richtig. Und sie sollten ihre Plätze so verlassen, wie sie sie angetroffen haben. Im Zweifel vielleicht, falls Müll eines Vorgängers da sein sollte, den sogar mitnehmen. Das haben wir in unsere Bedingungen reingeschrieben. Aber wie der Armin auch gesagt hat, es kommt relativ selten vor. Mhm. Man sollte sehr vorsorglich sein mit dem Feuer. Das ist eigentlich unser wichtigstes Anliegen, gerade in den vergangenen Jahren, in denen es immer trockener geworden ist.
Hängt dann ein Zettel dran, wenn es wirklich verboten ist, wegen Waldbrandgefahr, dann geht ihr wahrscheinlich raus und bringt eben ein, hey, jetzt hier echt kein Feuer machen.
Ja, genau. Also wir haben solche Schilder, die der Armin und die anderen Kümmerer dann in die Feuerstelle reinlegen, wo halt draufsteht, Feuer machen verboten. Wir kommunizieren das dann auch über unsere Website und über Social Media. Ja. Und wir haben in den letzten Jahren eigentlich immer im Sommer Zeiten ausgerufen, in denen Feuermachen verboten war, weil es immer heißere Sommer gibt. Und die Feuergefahr, die darf man einfach nicht unterschätzen. Was wir auch ganz, ganz groß und fett in unsere Nutzungsbedingungen reingeschrieben haben, ist, dass man keine zweite Feuerstelle anlegen darf.
Oh, ja, auf die Idee muss man auch erstmal kommen, aber ja, klar.
Genau, also es ist natürlich gewünscht, dass die Leute abends beisammen sitzen, dass auch unterschiedliche Nutzer, die ein Zelt gebucht haben, gemeinsam eine Feuerstelle benutzen. Das macht ja auch Spaß, zusammen ums Feuer zu sitzen und zu erzählen und sich auszutauschen, was man alles schon so erlebt hat.
Und gehört ja eigentlich auch dazu, dass man seine Nachbarn auf so einem kleinen Grundstück da nicht nur ignoriert. Also
genau, aber es gibt alles. Also wir hatten diesen Fall tatsächlich schon häufiger, dass die Leute, um alleine zu sein, um für sich zu sein, eine zweite Feuerstelle angelegt haben. Und A, ist die nicht sicher. Da kann halt ganz schnell was passieren. Die vorhandenen Feuerstellen, die wurden alle vom Forst angelegt und wurden außenrum alles Grünzeug abgetragen, auch nach unten hin gesichert, damit es eben nicht zu einem Schwelbrand kommt. Und falls jemand eine zweite Feuerstelle errichtet, dann macht er das natürlich genau nicht. Ja. Und also Feuer, es gab zum Glück erst einmal einen Vorfall mit Feuer, dass es gebrannt hat auf einem Trekkingplatz. Und ansonsten hatten wir das bisher noch nicht. Aber es gab in den letzten Sommern 2 größere Waldbrände im Pfälzer Wald. Einmal beim Hambacher Schloss und einmal in der Nähe von Dahn. Ja. Und da sieht man ganz schnell, was alles passieren kann. Und genau das soll eben nicht vorkommen. Deshalb, das ist eigentlich die oberste Prämisse. Vorsicht, wenn Feuer machen verboten ist, dann auch wirklich nur kalte Küche und kein Feuer, auch keinen Gaskocher oder irgendwas, weil es einfach zu gefährlich ist.
Ah, also muss man auch auf den Kocher auch verzichten. Das ist eigentlich auch ein guter Hinweis, weil man könnte ja sagen, nur Feuer habe ich nicht gemacht, aber habe eben meinen Kocher benutzt, weil ich brauche morgens meinen Kaffee. Also da bitte dann auch von Abstand nehmen.
Genau. Wir haben auch auf unserer Website noch ein paar Rezepte für kalte Küche, was man da denn dann essen könnte, wenn man im Sommer bei Hitze unterwegs ist.
Genau. Vielleicht ein Brot.
Ja, zum Beispiel.
Ist denn Feuerholz da? Weil ich glaube, manche Leute neigen dann auch dazu, da das umliegende Gehölz dann zu rupfen, zu reißen und auch vielleicht frisches Holz zu schlagen mit ihrer super Outdoor-Ausrüstung und Survival-Ausrüstung. Ich glaube, da gibt es ja auch Leute, die wirklich mit gewaltigen Klappmessern bis Klappsägen unterwegs sind und denken, jo, jetzt probiere ich das mal aus. Stellt ihr Feuerholz bereit?
In der Regel nicht, nein.
Ah.
Nee. Aber es ist, wie du eigentlich sagst, es ist eigentlich genügend Holz außenrum da, wenn man mit offenem Auge durch den Wald geht. Und da weise ich auch eigentlich auch die Trecker immer wieder darauf hin, dann findet man Holz mehr als genug. Und natürlich gibt's Leute, die haben das Beil oder die Axt am Gürtel hängen. Das sind diese sogenannten Ausrüstungsfetischisten, die haben alles dabei. Mhm. Aber die haben zum Teil auch Säge dabei, habe ich schon festgestellt.
Und gar nicht einen Klappspaten, falls die Toilette doch nicht so toll ist.
Ja, zum Beispiel. Na gut, das ist nicht schlimm, wenn die mal versehentlich voll sein sollte. Und dann kann man ja Baum 17 Damen, Baum 18 Herren. Das ist ja eigentlich auch kein großes Problem.
Genau, aber wir hatten tatsächlich auch schon mal den Fall, dass jemand einen Baum abgesägt hat und es geht natürlich gar nicht.
Ja, das fürchte ich halt auch, dass es da einige gibt, so, das langt mir nicht an Holz oder ich habe vergessen, welches zu sammeln. Da steht doch was, das säge ich mal eben um. Ja. Mein, abgesehen davon, dass es extrem qualmt und man sich selber dann keinen Gefallen tut mit so frischem Holz, das geht halt auch einfach nicht.
Also wir haben aber auch bewusst kein aufgestapeltes, geschichtetes Holz bereitgestellt, weil die Versuchung dann, ein großes Feuer zu machen, einfach größer ist, als wenn man sich das vorher selber zusammensammelt. Also es gibt ein Leserecht und in der Regel ist um die Plätze rum auch immer genügend Kleinholz zu finden. Aber wir schichten es nicht jetzt mundfertig serviert auf, ganz bewusst, um die Leute auch dazu anzuhalten, einfach nur kleine Feuer zu machen.
Ja, also vielleicht fängt man dann, wenn man weiß, die Tour geht jetzt langsam zu Ende oder man ist schon an dem offiziellen Endplatz, bis man dann eben wirklich zum Camp geht, kann man schon mal anfangen zu sammeln. Das ist ja eure Tourentipps sind ja nichts direkt bis zum Camp, damit nicht jedweder dahin geht. Wie funktioniert das? Ich krieg von euch die Koordinaten oder ein Plänchen oder wie finde ich meinen Trekking-Camp?
Genau, also man bucht den Platz, man bezahlt den auch über unsere Buchungsplattform und kriegt dann automatisch per E-Mail eine Beschreibung des jeweiligen Platzes, eine Wegbeschreibung von diesen öffentlich zugänglichen Tourenbeschreibungen, also quasi von der letzten Stelle bis hin zum eigentlichen Platz. Da ist auch eine Skizze dabei, eine Wegbeschreibung und die Koordinaten. Aber also man braucht jetzt nicht unbedingt ein GPS-Gerät, um die Plätze zu finden, sondern anhand dieser Beschreibung klappt es eigentlich ganz gut.
Und mit dem Handy auch, dann kann ich wahrscheinlich die Koordinaten auch ins Handy zur Not einhacken und hoffen, dass ich genug Netz habe, dass mich mein Handy hinbringt. Wenn nicht, eine Beschreibung ist dabei, damit sollte man es eigentlich finden, weil markiert sind jetzt dieses letzte Stückchen Pfad oder so, ist eigentlich nicht groß markiert, eben, um die Leute, die dann nicht gebucht haben, ein bisschen fernzuhalten. Hattet ihr das denn schon mal, dass einfach jemand da trotzdem gecampt hat, der gar nicht gebucht hatte? Kommt das vor?
Kommt schon immer mal wieder vor, weil, also spätestens wenn man einmal auf dem Platz war, kennt man ja den Platz.
Ja, sicher.
Wir haben auch in den letzten Jahren wenig Verschiebungen gehabt. Also es gab schon Plätze, die wir an einer Stelle geschlossen und an einer anderen Stelle wieder eröffnet haben, aber das ist eigentlich selten. Also viele der Plätze sind vom ersten Moment an immer noch so, wie sie damals errichtet wurden. Insofern wären die heute eigentlich alle bekannt und es gibt auch mal schlaue Leute, die dann den Platz nutzen, ohne ihn gebucht zu haben. Zum einen kann ich das nicht genau beziffern, wie viele das sind, aber ich denke, es hält sich in Grenzen, weil sich da die Trekking-Community auch so ein bisschen gegenseitig kontrolliert. Also Da ja jeder weiß, dass maximal 4 Zelte pro Nacht möglich sind, fällt es ja auf, falls irgendwo ein 5. Mhm. Zelt steht. Mhm. Und dann schauen die schon gegenseitig, wer könnte das denn jetzt sein? Mhm. ja, und es ist auch tatsächlich gerade in den Social-Media-Kanälen immer mal wieder zu lesen von Leuten, also nicht von uns selber, sondern von Treckern, die dort übernachtet haben, dass die sich selber dann reglementieren und sagen, ey, das ist doch nicht in Ordnung, wenn man da einfach übernachtet, ohne vorher gebucht zu haben.
Also Selbstkontrolle funktioniert eigentlich.
Ja, genau.
Angenommen, ich mache das jetzt zum ersten Mal, habe mich ausgerüstet, habe auch ein bisschen Feuerholz gesammelt, alles prima, habe mich natürlich auch angemeldet und gebucht und finde meinen Platz, komme dahin, aber habe einen Notfall. Entweder es sind tatsächlich alle Plätze besetzt, ich denke so, was ist das für ein Auflauf, oder hab doch einen Fuß verknackst oder stell fest, Mensch, irgendwie es hat geweht, es ist ein Baum genau auf die Toilette gefallen oder es ist sonst was. Habe ich da die Chance für so Notfälle größerer und kleinerer Art jemanden zu erreichen?
Dafür ist der Armin dann da.
Dafür ist der Armin da. Also Armin, deine Nummer oder die der anderen Kümmerer, die ist am Platz auch da.
Ja.
Dass wenn ich da einen Schmerz habe, kann ich sagen, uaha, jetzt schnell rufe ich da mal an.
Genau. Genau. Das wird auch gemacht.
Also, ich wollte gerade sagen, kommt das dann öfters vor, oder?
Ja gut, das meiste kommt vor, dass Leute unterwegs sind, die den Platz nicht finden. Mhm. Da habe ich dann schon alle möglichen Leute gesucht, nachts im Wald. Aber
okay.
Das kommt vor. Ja.
Also deine Nummer ist auf dem, wenn ich mich anmelde, für das Camp, ist für jedes Camp auch eben die Nummer des Kümmerers dabei?
Ja, die ist auch draußen beim Camp.
Okay. Ja gut, aber wenn ich das Camp noch nicht gefunden habe, dann lasse ich die halt schon im
Vorfeld.
Ja,
klar, logisch, ja.
Ja, und dann musst du ausrücken und die Leute
ja, oder an die denen, Hand nehmen. Denen erklären. Ich erinnere mich dran, dass einer, der hat das GPS-Gerät in der Hand gehabt und hat mich dann angerufen und hat gesagt, ich finde den Platz nicht. Und dann hat er mir erklärt, was er sieht auf seinem GPS-Gerät und er hat dem einfach nicht vertraut. Da habe ich gesagt, jetzt gibt's eine Möglichkeit. Da habe ich gesagt, entweder du läufst komplett um den Berg rum, entgegen der Richtung, die dir das Gerät zeigt und dann kommst du irgendwann wieder auf den richtigen Weg oder du gehst einfach dorthin, wo das GPS-Gerät zeigt. Und ja, der hat dann den Platz gefunden. Die schönste Geschichte, wenn ich die erzählen darf, waren drei junge Mädel unterwegs und die Wirtin vom Barbarossa, das ist ein Ausflugslokal oben unterhalb der Burg Trifels, die ruft mich abends um, ja, was weiß ich, 19, 20 Uhr an und sagt, da stehen drei Mädel, die suchen den Leinsweilerer Platz. Man kriegt aber den Campbetreuer im Moment nicht. Und dann habe ich gesagt, wo sind die? Bei mir hier im Lokal. Dann habe ich gesagt, warte, ich komme hoch und bin dann hochgefahren zum Trifels und habe die Mädel eingepackt und habe gesagt, kommt, ich fahre euch, soweit ich kann, bis in die Nähe dem Platz. Dann werdet ihr ihn finden, habe sie dann zum Zollstock fahren. Habe gesagt, jetzt geht er einfach den Berg runter, 150 Meter, und dann ist unten am Ende des Waldes da der schlingste Platz. Gut, habe mir meine Handynummer noch hinterlassen. Alles klar, es waren drei Mädels, so 15, 16 Jahre alt. Teddybär auf am Rucksack, hat toll ausgesehen.
Aber schön, dass die in dem Alter das überhaupt machen, genau. Dieses Abenteuer.
Ja, ja.
Finde ich super, muss ich echt
sagen.
Ja,
aber das war dann ein richtiges Abenteuer, denn die rufen mich dann, also zwei Stunden später rufen sie mich wieder an. Sie finden den Platz nicht. Also klasse. Ich sag, wo war der jetzt die ganze Zeit? Weil ihr müsst ja schon längst fertig sein. Ah ja, sie stehen jetzt auf der Wiese. Ich sag, dann macht bitte eines. Stellt einfach dort euer Zelt auf. Wenn irgendeiner kommt und macht Schrei, ruft er mich an. Ich kläre das dann ab. Gut. Nachts zwischen 1 und 2, irgendwo so um die Zeit, klingelt mein Handy. Bis ich dann wach geworden bin, das hat noch einen Moment gedauert, geht dann dran. Dann sagt jemand am Handy, hier sind Tiere. Das werden wohl Wildschweine sein. Ja, es sind Schweinchen. Könnten Sie uns holen? Dann habe ich gesagt, ja, Mädel, ich weiß ja gar nicht, wo ihr überhaupt seid. Ihr habt ja den Platz nicht gefunden. Ich kann euch nicht holen. Und habe ich gesagt, dann macht einfach Radau und dann hauen die Wildschweine schon ab. Gut. Dann war Ruhe. Nächsten Morgen habe ich sie dann angerufen und habe gesagt, und wie sieht's aus? Habt ihr die Wildschweine vertrieben? Ah ja, gut, sie haben ihr Kochgeschirr genommen und haben dann geklappert, und dann sind die Schweine abgehauen.
Mussten sich durchaus zu helfen, die Mädels. Sehr
ja,
schön.
Und habe ich gesagt, aber wo seid ihr jetzt? ja, am Bauernhof, wir fahren nach Hause.
Oh nein.
Da war das Abenteuer vorbei. Das war zu viel Abenteuer auf einmal.
Boah, aber das ist schade eigentlich, weil ja, die haben es ja eigentlich ganz cool gemacht. Okay, ja, Platz nicht gefunden, dann halt da gezeltet, wo es geht.
Sie hatten auch nichts dabei. Die hatten lediglich die Beschreibung. Keine Karte, kein GPS-Gerät, überhaupt nichts. Und da habe ich nachher gesagt, wie das nächste Mal dann wirklich Material mitnehme, Kartematerial oder GPS-Gerät mitnehme, damit ihr den Platz auch wirklich findet, weil die waren in eine völlig falsche Richtung.
Ja, schade, weil so ein bisschen, also ich finde es ja super, dass die gesagt haben, mit 15, 16 Menschen mit 10 los, probieren das aus, haben sich ja wohl auch angemeldet und haben eigentlich nicht so viel falsch gemacht. Wir haben halt die letzten zweieinhalb Meter gefehlt, bis es dann wirklich spaßig wurde. Ne?
Sie ein richtiges Abenteuer erlebt.
Ja, davon werden die auch erzählen. Kann man nur hoffen, dass sie sich irgendwann davon so weit erholen, dass sie sagen, Mensch, jetzt probieren wir es nochmal. Wir rüsten ein bisschen besser aus und los geht's.
Aber weil wir vorhin bei den Gefahren waren und was es noch so an Hilfestellung gibt. Also klar, zum einen natürlich die Kümmerer mit ihren Telefonnummern. Dann haben wir in den Wegbeschreibungen und auf den Karten auch immer die Rettungspunkte mit eingezeichnet. Wir empfehlen auch ganz gerne, es gibt eine App, Hilfe im Wald heißt die, glaube ich. Da sind sämtliche Rettungspunkte verzeichnet. Also das ist bestimmt auch ein gutes Hilfsmittel. Und wir haben hier auch die, diese Katastrophenschutzorganisationen, also DRK und die Rettungsleitstelle informiert. Die wissen, wo die Trekkingplätze sind. Das heißt, falls wirklich mal ein Unglück passieren sollte, sind die auch relativ schnell vor Ort. Also zumindest bei den Rettungspunkten sowieso, aber die wissen bei einem extremen Notfall auch, wo die Trekkingplätze sind, damit die dort helfen könnten.
Ja, aber das hatten wir in der Tipp Form eigentlich noch nie. Auf diesen Wanderwegweisern, da steht ja dann auch immer in der Mitte, also gehen ja alle möglichen Richtungen, aber in der Mitte ist immer auch der Name dieses Punkts, wo man sich befindet. Die meisten Karten sind inzwischen auch drauf ausgelegt und die meisten Wanderwegweiser haben das eben auch. Ich glaube, das wissen auch einige nicht, dass der Name auf diesen Pfählen eben, wo es dann alle Richtungen anzeigt, wenn da irgendwie, was weiß ich, Waldeck steht, dann ist das das Waldeck, dann ist das ein offiziell bekannter Punkt, wo man auch gefunden werden kann. Also falls alles schief geht und man ist eben doch nicht so an einem Trekkingcamp, vielleicht in die Nähe von so einem Wanderwegweiser sich hin schaffen und dann wird man auch gefunden. Was für Lieblingscamps habt ihr denn? Habt ihr jeder ein Lieblingscamp? Armin, du wahrscheinlich das du betreust? Oder
Platz 4, natürlich.
Platz 4, okay, dann wissen wir das schon. Warum?
Na gut.
Also in der Fall, dass du da natürlich rumspringst, das ist natürlich schon mal super, dass man weiß, man kann nicht da treffen, aber...
Ja, und der Platz hat meiner Ansicht nach auch den Vorteil, dass er nicht allzu weit von der Zivilisation weg ist. Wenn man zum Beispiel dringend Wasser braucht, ist in der Nähe die Kaisermühle, da kriegt man das ungefähr einen Kilometer weg, da kriegt man auch mal Wasser. Dann sind viele wunderschöne Sandsteinfelsen in der Nähe, also es ist auch, ja, sieht auch toll aus dort, man sieht auch ein bisschen was von dort und ja, man kann sich einfach wohlfühlen. Das ist wichtig, ja.
Ja. Das klingt gut. Und man hat ja einen super Kümmerer, wie wir eben gehört haben. Und Uta, hast du einen speziellen Lieblingsplatz bei euch?
Mein Lieblingsplatz ist eigentlich der in Eußertal. Und zwar zum einen, weil ich daran persönliche Erinnerungen habe. Also wir haben ja 2009 die Plätze errichtet und damals waren meine Kinder 3 und 6 Jahre alt. Und wir haben dort die erste Nacht im Zelt verbracht. Es hat gewittert und geschüttet, aber die Kinder waren... Ja, die haben geschlafen, besser wahrscheinlich als zu Hause, weil, ja, denen hat's einfach gefallen. Und man hat gemerkt, unsere Tochter, die war ja noch ganz klein, die hat so das Ärmchen ausgestreckt und sobald die gespürt hat, da liegt die Mama und der Papa nebendran, dann war die auch sicher und hat geschlafen. Ja. Also es war total schön. Aber auch der Platz an sich liegt im Wald, es ist in der Nähe ein Felsen mit Ausblick auf Äußertal. Unten im Tal ist ein Restaurant, da kann man sich abends noch entweder hinsetzen und dort Abendessen oder man kann unten sogar Forellen kaufen und dann mal Forellen machen an der Feuerstelle. Das gibt's auch nicht so überall, also hat was.
Ja gut, dafür ist die Pfalz ja bekannt, dass man überall auch noch gut einkehren kann. Umso schöner, wenn das kurz vorm Ende ist. Vielleicht kann man sich dann die Kocherei sparen und das Lagerfeuer einfach so genießen und
Wäre ein Tipp mal noch so bei Feuerverbot.
Oder genau. Feuerverbot, klar, ja. Wenn man dann doch lieber sagt, oh, man möchte auch was Warmes essen oder nochmal eine richtige Mahlzeit nehmen, ist das natürlich ideal. Aber ich glaube, das ist in der Pfalz eh ganz gut möglich, weil die Gastlichkeit ist ja nach wie vor recht groß gerade in der Pfalz.
Genau,
so,
dafür sind wir bekannt.
Ja, ich mag ja auch eure Pfälzer Waldverein-Hütten, weil die immer so schön hemdsärmlich sind. Also ich muss sagen, ich finde es immer total urig, da mal einzukehren. Gibt es denn noch weitere Ideen? Soll die Pfalz, die Trekkingcamps in der Pfalz, soll das noch weiter wachsen? Oder sagt ihr jetzt, 15 ist ausreichend? Oder
also,
habt ihr Pläne?
Es gibt im Moment konkret keine Erweiterungspläne. Es ist tatsächlich auch gar nicht so einfach, Plätze zu finden, weil also ich hatte jetzt zwei Gemeinden, die aktuell eigentlich gerne einen Platz machen würden, die aber noch keinen geeigneten gefunden haben, weil der sollte ja ein bisschen abgelegen sein, aber gleichzeitig dann doch wieder nicht so abgelegen, damit er im Notfall von der Feuerwehr relativ gut erreichbar ist. Er darf nicht in diesen Schutzgebieten liegen, nicht in der Kern- oder Stillezone. Yeah. Die Jäger in der Umgebung müssen einverstanden sein. Also er sollte nicht mitten in einem Jagdrevier sein. Also es ist wirklich nicht so einfach. Dann sollte er ja auch attraktiv gelegen sein und vielleicht nicht in einem ganz feuchten, in einer ganz feuchten Senke. Aber ja, also es ist nicht so leicht, solche Voraussetzungen zu erfüllen. Ich denke, wenn es Interesse gibt von Gemeinden drumherum, so ein paar Plätze wären sicherlich noch ganz gut, ganz sinnvoll, auch um manche miteinander zu verbinden, wo aktuell noch keine Verbindung besteht. Also zum Beispiel so zwischen Eusertal und Richtung Neustadt zu. Da wäre eigentlich ganz sinnvoll, wenn man noch eine zweite Verbindung hätte, aber ja, muss man mal sehen. Ja. Es ist jetzt nicht unbedingt zwingend erforderlich, dass es neue Plätze gibt. Mit unseren 15 kommt man schon ganz gut klar. Aber ja, es wäre auch schön, wenn noch was dazu kommt.
Also schließt es nicht aus, aber es wird nicht aktuell wird es nicht forciert.
Und ja, genau.
Wir brauchen jetzt dringend noch drei Plätze mehr. Ja. Sondern, ja gut, 15 ist ja auch wirklich schon mal eine gute Zahl und da kann man ja auch schon schöne Kombinationen wandern zwischen den Plätzen.
Genau.
Ne?
Also. Es gibt tatsächlich Pläne im Süden, im Elsass zu erweitern. Also da hat die Forstverwaltung vom Elsass eine Machbarkeitsstudie gemacht, schon vor 3 Jahren. Mhm. Und es sind auch Plätze in der Überlegung, aber es ist leider noch nicht umgesetzt worden. Auch da scheitert es manchmal ein bisschen an der Bürokratie, aber ja, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, weil das wäre natürlich eine tolle Ergänzung, wenn man hier auch grenzüberschreitend Trekkingtouren machen könnte.
Ja, da würde doch Europa noch mal ein Stück mehr zusammenwachsen, wenn man Trekkingplätze links und rechts der Grenze hätte. Und das ist ja auch wirklich ein Katzensprung rüber.
Ja,
ja, also ja, kann man nur hoffen, dass sich die Elsässer oder die Franzosen oder die französische Regierung, die Elsässer und die Franzosen, das ist ja immer noch so ein bisschen zweierlei gefühlt mental, dass die sich irgendwie zusammenraufen und das vielleicht einfach nur auf die Kette kriegen. Ich finde, insgesamt haben wir jetzt unheimlich den Leuten schon Lust gemacht, das einfach mal auszuprobieren. Also ich selber bin auch schon wieder am Überlegen, wann ich mal starten könnte. Wahrscheinlich unter der Woche, weil ich jetzt natürlich viel zu spät dran bin, um mir noch irgendein Wochenende auszugucken. Aber vielleicht kriege ich es noch hin. Habt ihr vielleicht noch jeder einen Wunsch an die Nutzer, an die Besucher, dass ihr sagt, Mensch, das wäre toll, wenn ihr das machen würdet? Oder einfach ein paar warme Worte noch an jemanden, der sich's überlegt, zu euch zu kommen?
Also ich glaube, einfach mal ausprobieren. Es macht auf jeden Fall unglaublich viel Spaß. Und den Platz wieder so sauber und schön hinterlassen, wie man ihn angetroffen hat. Ich glaube, das ist das Wesentliche. Und dann die Natur genießen, einfach mal ein paar Tage rauskommen, zu sich selber finden. Das wäre so mein Tipp für eine Trekkingtour.
Und du, Armin?
Ja, also ich würde einfach sagen, Kompliment an die Leute, die bisher draußen waren. Macht einfach weiter so. Weil es kommt ja wirklich ganz, ganz selten vor, dass mal irgendwas liegen bleibt. Man kann auch mal was vergessen, das sehe ich auch ein. Aber in der Regel, die Plätze sind sauber, die Plätze werden ordentlich hinterlassen. Ich habe es auch schon mitbekommen, dass andere Trecker den Müll mitgenommen haben von Vorgängern. Also das funktioniert hervorragend. Und wenn das weiter so funktioniert, dann bin ich sehr zuversichtlich für die Zukunft.
Das klingt doch sehr schön. Dann bedanke ich mich auf alle Fälle für das Gespräch. Und wenn die Elsässer in die Pötte kommen, vielleicht sprechen wir mal wieder zu dem Thema. Vielleicht machen wir auch eine grenzübergreifende Podcast-Folge. Ja? Wäre ja eigentlich auch ganz schön, ne? Wenn die Elsässer sagen, Mensch, wir machen da mit. Vielleicht kommen wir da nochmal ins Gespräch miteinander.
Ja, und soweit, wenn du dann an den Platz 4 kommst, dann sag einfach Bescheid
dann
vorher.
Dann melde ich mich.
Und dann komme ich mit einer Flasche Riesling raus.
Das ist gut. Das ist Pfälzer Gastlichkeit.
So, das machst du jetzt zum ersten Mal.
Ja, mache ich auf alle Fälle. Ich würde mich rühren. Ich schaue mal, ob ich irgendwo eine Lücke finde. Und vielleicht
lass dir aber Zeit, weil ich falle jetzt für eine Zeit lang aus. So ab August wieder, denke ich.
Ab August, alles klar, merke ich mir vor.
Gut.
Vielen, vielen Dank für das Gespräch und bis hoffentlich bald mal wieder.
Ja, danke auch.
Ja. Ciao.
Wenn euch der Podcast gefallen hat und ihr keine Episode mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr ihn auch gerne gleich hier abonnieren oder ihr holt euch den Newsletter auf outdoor-magazin.com. Außerdem findet ihr Outdoor natürlich immer noch nach wie vor gedruckt am Kiosk oder holt es euch gleich per Abo in den Briefkasten. Und klar, auch auf Facebook und Instagram ist Outdoor vertreten. Bis bald hier oder draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.